Sie haben gute Karrierechancen. Ich glaube nicht, dass Sie eine große, böse Meisterspionin oder so sind. Ich glaube, Sie haben einfach nur Mist gebaut. Allerdings vermute ich, dass Sie wegen allem, was gerade los ist, wütend waren.
Die Russen haben einen Angriff auf unsere Demokratie.
Und kurz vor den Wahlen hat er das noch einmal geklärt. Und
der Präsident könnte mitgemacht haben.
Reality. Waren Sie überrascht, uns heute zu sehen?
Halli, Hallöchen und herzlich willkommen zu den PFG Reviews. Heute sind wir nur zwei und es sind nicht Joe und ich, sondern es sind Luke und ich.
Hey! Oh, sturmfrei!
Sturm! Papa ist nicht da! Machen, was wir wollen. Und deswegen wird diese Episode echt ein bisschen anders, weil ich der Einzige bin, der Filme gesehen hat. Der Luke wird noch über was anderes selber reden.
Oh ja.
Und ich habe tatsächlich viele Filme gesehen, aber ich habe keine Lust, 2 Stunden zu reden. Deswegen machen wir hier eine Rapid-Fire-Runde und sagen euch in 20, 30 Minuten alles über, sag ich euch, alles, was es zu sagen gibt über fucking 6 Filme, die ich in den letzten 2 Wochen gesehen habe. Da werde ich direkt mal einsteigen. Und zwar mein erster Film. Ein Film von Tina Setter, called Reality, über Reality Winner, die Whistleblowerin aus dem Jahr 2017, gespielt von Sydney Sweeney in diesem Film. Mit Josh Hamilton, Martin Davis, Benny Ehrlich, John Whale und dann noch ein paar Archive-Footage von Leuten. Man sieht so Tucker Carlson, man sieht Bill Mayer, wie sie darüber reden. Und es geht um Reality Winner. Es geht um ihren Akt, in dem sie das Whistleblowing gemacht hat. Und was sie im Prinzip gemacht hat, ist, dass sie es wird gar nicht so drauf eingegangen, aber es ist irgendeine klassifizierte Info hat sie an den Intercept weitergegeben. Also an diese Journalistenorganisation, die jetzt mittlerweile sehr bekannt dafür geworden ist, wie schlampig sie mit ihren Quellen umgeht und dass die alle nur, weil sie so schlampig sind, alle irgendwie ganzen Whistleblower hier ertappt werden und gefunden werden.
Super.
Aber ja, es geht darum, was sie gemacht hat, aber primär, so wie der Film aufgebaut ist, ist es ein 1:1 Reenactment von den deklassifizierten Aufnahmen des Verhörs. Also die 80 Minuten, die wir sehen in diesem Film, sind 1:1 die Gespräche, die sie mit 2 FBI-Agenten geführt hat und die halt aufgenommen und protokolliert wurden. Und hat alles, was immer noch classified war, also quasi blacked out war im Report, das können wir halt auch im Film nicht sehen. Da werden halt so ein paar halt filmische Tricks benutzt, um okay, auf einmal sind die Stimmen distorted, wir hören nicht, worüber sie reden. Oder es gibt ein Cutaway zu dem Bericht, wo wir dann sehen, wie genau diese Line, die gerade gesprochen wird, ist schwarz ausgemalt. Das heißt, wir wissen nicht, was gesagt wurde. Und immer wenn es um Spezifizitäten geht, also wenn es wirklich um konkrete Informationen geht, wird es halt gemacht, weil es halt einfach, wir jetzt es nicht wissen dürfen. Und das ist so das Konzept von diesem Film. Das heißt, es wird einfach quasi das erste Verhör, das erste Gespräch zwischen FBI-Agenten und Reality Winner werden hier gezeigt. Und es geht halt um den Akt des Whistleblowing und am Ende dann auch um mögliche Motivationen und halt einfach so den Charakter von Reality. Es ist so halb das und halb einfach so eine Verhörsequenz. Also wie man sie vielleicht in Procedurals kennt, so aus Filmen oder halt auch so Cop-TV-Shows, aber hier ist halt einfach nur auf einen kompletten Film gestretched. Einfach so ein ziemlich halt auch an Punkten sehr angespanntes Verhör. Also es ist schon, also man kann es einen Thriller nennen. Man kann sagen, okay, die Emotionen werden hier fucking hochgeschraubt und angekorkt. Es ist eine ziemlich starke Performance von Sydney Sweeney. Sie ist, soweit ich weiß, bekannt wegen Euphoria, oder?
Ja, das war
Euphoria habe ich nicht gesehen, aber da ist sie da, wo sie berühmt geworden ist, oder? Genau, weil heute werde ich noch ein zweites Mal über sie reden, aber jetzt ist noch das der erste Film, wo sie drin ist, wo ich sie gesehen habe. Und ich fand die Performance wirklich ziemlich stark. Es ist halt sehr, sehr awkward, sehr grounded, weil sie spielt eine Frau, die ein Language-Nerd ist, weil sie für die Regierung, weil sie ein Experte sein wollte, die halt der nach Afghanistan geschickt wird. Und ich weiß jetzt gar nicht wirklich speziell welches Land, aber die hat halt ganz speziell so 2-3 Sprachen auf einem hohen Level gelernt, um halt so im Ausland als Expertin arbeiten zu können. Und das ist halt auch eine bestimmte Art von Person, die sich das als Karriere nimmt. Das heißt, wir haben eine Person, die auf eine gewisse Weise sehr awkward ist, auf eine gewisse Weise quasi diesen Druck gar nicht standhält mit diesen 2 FBI-Agenten, die sie grillen. Wir aber auch merken, dass halt auch die Methoden, die sie anwenden, so ein bisschen dieses Suggestive haben. Das heißt, weil ich tatsächlich so, Reality Winner war so die eine von der, die ich in den News nicht wirklich viel mitbekommen hatte. Und dann, wo mir nicht klar war, quasi bis zu welchem Grad ist sie schuldig oder bis zu welchem Grad, was für Informationen hat sie überhaupt rausgegeben, ist das jetzt irgendwie so ein ernster Akt von Whistleblowing, dass da wirklich kritische Infos rausgekommen sind oder nicht? Das jetzt steht jetzt auch noch zur Frage, aber auf jeden Fall, es ist ein sehr angespannter Film, der in dem, was er machen will, und zwar einfach diese Interrogation quasi zu zeigen, es eigentlich ziemlich gut macht. Aber ja, sehr viel mehr habe ich eigentlich zu sagen. Das ist, weil das auch alles, was der Film macht. Er ist locker flockige 80 Minuten lang, was sich auch sehr schön anfühlt, aber was auch vielleicht einfach das ist, was das Material hergibt in diesem ersten Verhör, das sie halt hatte. Läuft noch im Kino, kann ich eine semi-warme Empfehlung geben für die Leute, die daran interessiert sind. Ich meine, solche Filme kommen periodisch immer raus. Da wir hatten den einen über Snowden mit Joseph Gordon-Levitt. Wir haben Filme über Assange. Also über jede Art von diesen Whistleblowing kommen immer so ein paar Jahre später irgendwelche Hollywood-Versionen raus. Ich fand die hier ziemlich gelungen. Also für den Engel, der hier ausgewählt und angewandt wurde.
Boku no na wa Raider. Kamen Raider to nanorasete morau.
Und damit kommen wir zu einem Film, der weiter weg nicht sein könnte in allem, was er tut. Und zwar geht es um Shin Kamen Rider von Hideaki Anno.
Geil.
Hideaki, sorry. Den hatte ich mir noch, der ist auf Amazon rausgekommen hier.
Hatte ich überhaupt nicht
auf Prime in Anfang. Der ist tatsächlich schon ein paar Wochen her.
Ah, okay,
ich wollte ihn unbedingt anschauen. Also der ist jetzt nicht ganz frisch rausgekommen. Der ist jetzt irgendwie Mitte Januar oder so auf Prime haben sie ihn gedroppt, ohne irgendwelche großes Marketing. Ich habe ihn auch einfach random mitbekommen, dass er rauskam. Und ja, Shin Kamen Rider, so die Shin-Reihe, die Hideaki macht, die er anscheinend jetzt hier gerade so sich durcharbeitet. Einmal Shin Godzilla, wo er selber Regie geführt hat, und dann, wie hieß der andere? Shin Ultraman, ja genau. Da war er tatsächlich nur, ich glaube, als Producer und halt nochmal als Actor drin.
Also Shin Godzilla habe ich ja geliebt.
Ja, also ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe ja nur Gutes gehört. Leider kann ich das über Shin Kamen Rider, kann ich das nicht wiederholen.
Okay.
Also ich kann da kaum was Gutes sagen. Tatsächlich, weil es kein modernes Reimagining ist und ich weiß nicht genau, in welche Richtung er in Shin Godzilla gegangen ist, was er genau gemacht hat. Aber Shin Kamen Rider ist im Prinzip incoherent für jede Person, die sich nicht mit dem Source Material auskennt. Und das Source Material sind alte, quasi Power Rangers-Style TV-Shows aus den 70ern oder 60ern in Japan. Und das, beziehungsweise, das sind so, das ist halt Sache, das ist eine IP, die läuft halt schon seit 50 Jahren dort. Der Kamen Rider, der halt auch so eine Art einfach, ja, so ein Power Rangers-Ding ist, wo Menschen mit so genetisch, nicht Crossbreed, sondern so genetische Funktionen von Tieren bekommen, von Insekten, und er ist halt so ein Grasshopper-Supermensch, und er kämpft halt gegen die Wespen-Supermenschen und Schlangen-Supermenschen und Spider-Supermenschen und Bat-Supermenschen, und es ist ein 2-Stunden-Film, ich das Gefühl habe, für jemanden, der halt nichts darüber wusste, nichts davon kannte, das ist ein 2-Stunden-Film, der einfach so gefühlt einfach ein Best-of zeigt, wo er, okay, hier kämpft er gegen diese allem Willens was halt sehr, sehr episodisch gemacht wird. Also wirklich, er kämpft sich. Es ist halt im Viertelstundentakt so, hier ist diese kleine Story, hier ist diese kleine Story. Es wird viel Lore hin und her geschmissen, den ich nicht verstanden habe. Und es ist wirklich, oh, dieser Film fühlt sich halt echt nur für Superfans an. Und in dem Sinne von, dass so wie er sich anfühlt, also auch so wie er gemacht ist, er ist erstmal sehr low budget. Ich glaube aber auch einfach absichtlich, weil er sich sehr, ich habe so ein bisschen Ausschnitte mir dann danach angeschaut von aus den ersten Shows, die halt jetzt 50 Jahre alt schon sind, wenn nicht älter. Er sieht halt sehr ähnlich aus. Er will ja genau diesen Geist wieder aufnehmen und genauso dieses Feeling, was diese Shows hatten, will er so fast auf eine moderne, sehr blutige Weise. Also hier, das, was er hier addet, ist halt erstmal einfach sehr gory, die Gewalt, die gezeigt wird. Und dann zum Schluss wird es dann auch nochmal sehr existenziell und philosophisch. Aber das macht er so für den Endgegner in dem Film. Alle anderen so Mini-Bosse quasi, die er davor vernichtet, das ist einfach so ein Durchrennen von sehr billig gemachter Action, die aber halt auf eine Weise gemacht ist. Sie fühlt sich halt halb ästhetisch gewählt und halb billig an, aber ich glaube halt einfach nur deswegen, weil er halt rekreieren will, was er halt aus seiner Kindheit kannte, weil er halt genau das einfach zeigen will. Und für mich hat es halt nicht funktioniert, weil ich einfach überhaupt keinen Bezug damit habe. Ja, yeah, es ist komisch, es ist iffy, es ist ein Best-of-Film. Also es ist so, ich könnte mir vorstellen, für Leute, die das halt kennen oder damit aufgewachsen sind oder das als Kind kennen, also ich glaube, der Film wird wahrscheinlich in Japan also so ein kleiner Kult-Classic sein, könnte ich mir gut vorstellen. Aber für Publikum oder auch für Leute, die das einfach nicht kennen, ist das einfach so ein bisschen too out there. Also nicht too out there mit, dass skurriles Zeug passiert, sondern einfach nur so, es ist einfach zu spezifisch. Also es wird davon ausgegangen, dass man das Source Material quasi kennt und denselben Enthusiasmus dafür hat wie der Regisseur. Und dafür respektiere ich es, weil wieso sollte man sowas machen, wenn man es nicht für die Superfans macht, weil man es ja im Prinzip für sich selbst macht. Also das Gefühl so, dass er es einfach so für sich diesen Film gemacht hat. Aber dementsprechend, ja, konnte ich nicht wirklich viel damit anfangen. Ich bin immer noch sehr gespannt drauf, was er mit Shin Godzilla gemacht hat, weil das kann nicht in dieselbe Richtung gegangen sein, wie das, was er hier gemacht hat. Aber ja, einfach ein Random Drop und Amazon, den ich halt gesehen hatte und anschauen wollte, weil ich einfach seinen Namen gesehen habe und dann so, okay, hey, lass mal abchecken, was das ist. Und ja, it ain't for me at all. Aber ja, Shin Kamen Rider. Also, das ist das Beste, was ich mir, also, du weißt ja, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast vor ein paar Jahren, wo so ein quasi Reboot Power Rangers Film rauskam aus Hollywood.
Ja, ich kann mich erinnern. Ich habe ihn nicht gesehen.
Ja, aber ich habe so ein paar Clips gesehen und der ist halt wirklich halt hohes Budget, CGI, High Budget. Das Einzige, die einzige Vergleichsweise, die ich machen könnte, ist, stell vor, irgendein Auteur will die Power Rangers wieder machen, aber dann will er aber, dass sie genau so ausschauen wie die billige TV-Show aus den 90ern.
Verstanden.
Die Action soll genauso ausschauen, die Kostüme sollen genauso ausschauen. Am Anfang war ich so, oh, endlich, hier sehen, Kostüme sind nicht CGI. Das war für mich so ein positiver Aspekt. Ich so, das sind halt wirkliche Menschen in wirklichen Kostümen. Aber dann, je länger man guckt, desto irgendwie mehr wie Plastik sieht es einfach aus. Es sieht einfach so.
Ja. Okay,
weil halt auch hier einfach das Lighting 100% natural ist. Also überhaupt irgendwie kein Color Grading so gemacht wird. Es sieht einfach komisch aus. Es sieht einfach weird aus. Aber ja, nee, anyway. Always gotta try new stuff. Und this time so it didn't work out. Weil das ist die Sache. Für mich hat es nicht funktioniert, aber so die popular Reviews, das sind alles fucking 5 Sterne, loving this, Masterpiece. Also lächerlich. Aber jetzt gebe ich an den Luke weiter. Was hast du denn in den letzten 2 Wochen angeschaut?
Sachen, die nicht aktuell rausgekommen sind und 3 Episoden von der aktuellen Staffel Love is Blind tatsächlich. unter anderem. Ich bin nicht viel weitergekommen. Also ich bin noch nicht, ich weiß nicht, ist dir das Konzept Love is Blind denn bekannt? Also wie diese Reality-Show funktioniert?
Ist es nicht so, dass Leute, Pärchen werden einander zugewiesen und dann reden sie immer so durch eine Wand miteinander? Also sie können sich nicht sehen?
Genau. Ja. Also es sind quasi 10 Männer und 10 Frauen oder vielleicht auch noch mehr, die getrennt voneinander untergebracht sind in so einem Compound irgendwo in Seattle oder Houston oder irgendwo in den Südstaaten halt. Und die Männer und die Frauen speeddaten einander ungesehen. Also die Männer sehen sich untereinander, die Frauen sehen sich untereinander. Das ist eine Hetero-Show. Sie müssen quasi ein Soulmate irgendwie finden. Haben da mehrere, ich weiß gar nicht, wie lange die da drin sind, ob es eine Woche ist. Aber sie sind da ziemlich, also nicht so unglaublich lang drin. Und daten also ständig, also ihr ganzer Tag, die haben auch keinen Kontakt zur Außenwelt oder so. Ihr ganzer Tag besteht eigentlich nur aus daten und über diese Dates reden. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie soweit sind, dürfen sie einen Heiratsantrag machen. Ungesehen. Und dann erst dürfen sie die Person sehen, der sie einen Heiratsantrag gemacht haben. Und dann, wenn alle irgendwie gepaired sind oder gesagt haben, okay, ich finde niemanden, dann werden alle Pärchen in ein Holiday-Compound nach Cabo geschickt, irgendwo halt nach Mexiko. Und da sind sie dann für eine Woche und haben Holiday-Resort-Honeymoon-Phase, wo sie dann auch die anderen Leute sehen, die sie alle gedatet haben, weil das haben ja alle gedatet. Und dann vielleicht auch jemanden sehen, zu dem sie sich körperlich mehr hingezogen fühlen als zu der Person, ne, die sie literally ungesehen. Okay. Genau. Und dann gehen sie in die Stadt, in der es gefilmt wird. Da haben sie dann irgendwie, hat Netflix dann so ein paar Apartments, alle im gleichen Building auch. Und da wohnen sie in diesen Apartments für, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß, es ist auch nicht so wahnsinnig lang, es ist auch nur so 2-3 Wochen. Und versuchen sich quasi an das Zusammenleben in der normalen Welt, in der Real World, zu gewöhnen. Lernen dann die Familien und Freunde der jeweils anderen Personen kennen. Und am Ende von diesen 3 Wochen müssen sie heiraten.
Müssen.
Oder halt nicht. So, also da stehen sie dann auf jeden Fall vorm Altar. So, das ist der Vertrag. Netflix sagt, okay, und dann müsst ihr euch vor den Altar stellen. Und entweder ihr sagt ja, oder ihr lauft dramatisch vom Altar weg. Und ich meine, das ist halt Reality-TV. Es ist super forced. Aber ich habe mir dieses Mal das erste Mal gedacht, und es ist jetzt die Staffel 6, und ich habe alle 5 Staffeln vorher angeguckt, komplett.
Lol, okay.
Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich, also ich bin auch immer wieder auf dem Subreddit unterwegs, weil es mich interessiert, was die Leute irgendwie darüber denken. Also ich bin schon eingestiegen, muss ich sagen, in diese Serie. Und ich finde es schon, das ist schon auch immer so ein Event für mich und meine Freundin. Wenn das rauskommt, ist so, oh geil, neue Staffel Love is Blind, lass gucken. So, und ich finde es so spannend, weil ich jedes Mal reingehe mit dem, hey, die sehen ja eigentlich ganz normal aus und hey, die sehen ja voll sympathisch aus und klar, es sind konventionell attraktive Menschen, die da gecastet werden und speziell die, denen wir folgen, sind meistens einigermaßen attraktiv, also noch mal ein bisschen so above the rest. Man muss sagen, sie sind verglichen mit anderen Reality-TV-Shows, versuchen sie schon so ein bisschen Normalo-Leute zu casten. Also okay. es ist nicht ganz so Love Island, Model, Hottie, Boys und Girls, die da gecastet werden. Das sind schon so ein bisschen Leute aus dem Leben. Aber ich habe mich dieses Mal das erste Mal gefragt, ob nicht die Show einfach so geriggt ist, einfach, dass sie von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Und dass es einfach nicht akzeptiert wird, dass es halt einfach nicht funktioniert so wirklich. Weil die wenigsten, also es gibt irgendwie 2 Beziehungen gefühlt, die bis heute anhalten, so, wenn man TMZ glaubt. Also es gibt Paare davon, die davon wegkommen. Aber ich frage mich, das war das erste Mal und das werde ich jetzt rausfinden, indem ich weitergucken werde. Und ich glaube, das ist gerade einfach nur so ein Zwischenbericht. Ich frage mich dieses Mal wirklich, ob es nicht einfach ein dummes Konzept ist. Das sind meine 2 Cents zu Love is Blind. Am Anfang wirkt es super sweet. Und es ist alles super lovey-dovey und wir sehen effektiv eigentlich nur, wie Leute sich ineinander verlieben und dann ihre rosarote Brille nach und nach verlieren und anfangen, die Person zu hassen. in sehr vielen Fällen. Und ich glaube, das ist das, was es watchable macht. Also was es wirklich zu etwas macht, was man wieder und wieder angucken will, weil einfach dieses Drama vorprogrammiert ist. Wenn du wenn du einfach jemanden einen Heiratsantrag machst und es ist so, okay, ich führe jetzt eine Beziehung mit dir und ich sehe unser Leben vor uns und wir haben uns noch nie gesehen und dann bist du umgeben von Menschen, mit denen du auch geflirtet und gedatet hast und mit denen du dir vielleicht auch eine Zukunft vorstellen könntest und du findest die einfach heißer. So, es ist einfach, was für ein weirdes Konzept diese Show ist irgendwie. Also, und das ist die sechste Staffel ist davon. Das ist einfach irgendwas, zieht mich immer wieder dorthin und es ist echt spannend. Also,
ich meine,
es ist dummes Reality-TV. Also kein, ja, ich meine, also es ist gehostet von Nick und Vanessa Lachey und die zwei sind einfach Roboter. Es ist echt furchtbar. Jedes Mal, wenn sie irgendwie auftauchen, denke ich mir, es wem wollt ihr was über irgendwas erzählen? Die Reunions sind immer ganz großartig, weil die dann von den beiden moderiert werden und die dann irgendwie versuchen, die Meute im Zaum zu halten. Und ja,
okay.
Es ist wirklich
es ist ja
ein unglaublicher Scheiß, aber unterhaltsam. Ja, das habe ich geguckt die letzten zwei Wochen. Also nicht ausschließlich das. Ich habe auch noch anderen Scheiß geguckt, aber ja. Wollte ich mal berichten. Danke für diesen Spot. Jetzt, wo Papa nächstes Mal wiederkommt, werde ich wahrscheinlich nicht wieder drüber reden dürfen, bis wieder Berlinale ist oder irgendwas anderes. Und er wird
bestimmt
hassen, dass ich ihn Papa genannt habe.
Sorry, not sorry, Joe.
Das waren meine Two Cents. Machen wir doch einfach mal weiter mit wir bleiben romantisch.
I just got invited to go to London with Claire DuPont. You're not on this flight. I put you on one that leaves in 4 hours. In economy.
You just been upgraded.
First class.
I'm William. What brings you to London?
Our London branch has called in the director of the New York office.
Wow, you seem a bit young to be the director.
Yeah. The youngest director in company history.
Wir bleiben romantisch. Und zwar habe ich das jetzt so schlau hingelegt und wir reden, ich werde jetzt noch über zwei Rom-Coms reden, die ich mir jetzt noch so relativ untypisch für mich einfach angeschaut hatte. Und die erste heißt Upgraded von Carlson Young mit Camila Mendes in der Hauptrolle. Die kennt man aus Do Revenge oder Palm Springs oder halt im TV war sie anscheinend in Riverdale. Ist aber so eine Show, die ich nicht gesehen habe.
Ja, auch nicht gesehen.
Und dann haben wir noch dazu Archie Renault, Marisa Tomei, Lena Olin, Anthony Stewart Head, ein ikonischen Schauspieler aus Buffy the Vampire Slayer. Thomas Ketchmann ist auch noch dabei. Rachel Matthews und viele mehr. Und hier folgen wir einer sehr, sehr typischen Rom-Com, die in der Imposter-Subkategorie stattfindet. Und zwar spielt Camila Mendes eine Arbeiterin in irgendeiner Auktionshaus in New York, wo es um Kunst geht, was von Marisa Tomei geleitet wird. Da ist sie ein super Low-Level-Employee, weil sie einfach nur Kataloge vergibt. Aber durch einen Fehler, den sie aufdeckt, in den sie sich irgendwie profilieren kann mit der Chefin, wird sie eingeladen, mit nach London zu kommen. Und da lernt sie einen Charakter gespielt von Archie Renault kennen, William, der halt super-duper reich ist. Und sie wird halt so netterweise von einer Flughafenmitarbeiterin auf First Class hochgebumpt, weil sie ihr Leid getan hat. Und dann tut sie halt einfach so, als ob sie die Leiterin von diesem Kunsthaus wäre, von diesem Auktionshaus. Und verwickelt sich halt so in die so High Society, so, I want to live that life that I don't have because I'm poor. Mhm. And now I'm pretending to be rich. Und ich bin jetzt bei ihm und seine Mama ist super nice und sie ist reich. Und da ist dieser Künstler, der so tut, als ob er tot wäre. Und der ist reich und ich bin einfach in dieser neuen Welt. Ja, es ist halt so eine Fisch Out-of-Water-Situation. Sie kommt halt als eine Working-Class-Person in die High Society und da muss sie halt so durch mehrere Schlingeleien muss sie halt so tun, als ob sie diese Position hat und dann muss halt auch sie unter den Hut bringen, so ihre Arbeit bei der Chefin zu tun und gleichzeitig bei William so zu tun, als ob sie die Chefin wäre. Und natürlich wird es dann kompliziert, weil ja die Mutter von ihrem hier neuen Lover will, genau an diese Chefin hatte sie vor, ein paar Gemälde zu verkaufen für eine Auktion und dann inevitably wird's zum Problem und ja, man weiß, worauf es dann quasi hinführt. Am Ende ist es trotzdem noch ein Sweet Ending und bla bla bla, aber ja, das Setup ist ein sehr typischer, den ist man gewöhnt in der Sache. Also ein Grund, wieso ich auf dem aufmerksam geworden bin, der ist jetzt auch auf Prime gelandet vor kurzem, der Film, ist, dass er irgendwie mit 80% positive critic rating auf Rotten Tomatoes rauskam. Also, ah, okay. Und zum anderen ist, weil ich Camila Mendes eigentlich sehr gut fand in Do Revenge, was so ein Highschool, wie nennt man diese Highschool-Filme, wo es einfach nur um Schüler geht, die einfach ihr Zeug machen, kein Plan.
Slice of Life,
ja, keine Ahnung. Irgendwas
so in die Richtung. Highschool-Movie halt, ja.
Aber ja, ich mochte sie dort und das wollte ich einfach nur sehen, was sie halt so macht. Das war einfach so, ah, okay. Mal gucken, hier ist auf Prime. Und es ist, er ist okay. Er ist halt sehr formulaic, so wie man es erwarten würde. Und Spoiler Alert, trifft auch auf die nächste Rom-Com zu, auf die ich gleich eingehen werde. Aber ja, er ist sehr formulaic. Die Schauspieler sind gut, die haben gute Chemistry. Die Leute, die exzentrisch sein sollen, sind exzentrisch. Das sind die älteren Schauspieler, vor allem Marissa Tomei. Die spielt so im Prinzip diese Designerin von The Incredibles. Man hat so das Gefühl, ja, das ist so ihre Inspiration gewesen für diese Rolle zum Vorbereiten.
Nice.
Also es ist. Und Camila Mendes ist eine sehr charismatische Hauptdarstellerin. Also sie trägt diesen Film ganz gut. Sie hat das Charisma und sie hat den Humor und sie hat so die Chops für die Romantik, dass das halt gut funktioniert. Aber der Film, der versucht halt auch nicht viel mehr zu sein, ist die Sache. Das ist halt das, also semi das Problem. Es ist halt formulaic. Also was ja auch okay ist. Es muss ja nicht jeder Film für auf die Sterne zielen, sondern ja. Man weiß, was machen will. Es ist hier seichtes Entertainment und es hat mich mehrfach zum Schmunzeln gebracht. Es war ganz schön. Ich kann es euch empfehlen, für einen lässigen Sonntagnachmittag das auf Prime anzuschmeißen. Er macht schon Spaß. Ich glaube, tendenziell aber auch diese Art von Film. Ich habe ihn mir allein angeschaut und ich glaube, der wird einfach mehr Spaß machen, wenn man ihn sich mit Leuten anschaut. Es ist so ein Film, der einlädt, einfach so diese leichte Energy quasi auszustrahlen. Und ich glaube so, wenn man das sich in der Gruppe anschaut, dass der macht einfach ein bisschen mehr Spaß als alleine. Mhm. Damit gehe ich auch rüber zur nächsten Rom-Com.
Titanic Move.
Was?
Titanic Move.
Oh mein Gott, das ist so cringe.
Mach meine Arme auseinander.
Ich habe den Film gesehen.
Ach, wirklich?
Willst du es sagen? König der Welt, du bist der König der Welt.
Jack, ich fliege. Oh, krass, das ist ja wohl voll süß. Sag nicht, die spielen Titanic. Oh. Gucken Sie her.
Ja.
Und glauben Sie's?
Und zwar ist es Anyone But You von Will Gluck, dem Regisseur von Easy A. So den einzigen Film, den ich von ihm gesehen habe. Und Easy A habe ich eigentlich sehr gut in Erinnerung, dass diese Highschool Rom-Com mit Emma Stone, so die erste große Rolle von vor 14 Jahren, 15 Jahren, also 2010 war das. Da mit Stanley Tucci und so, die sie halt hat. Ich glaube, war das Stanley Tucci in dem Film? Ja, doch, als ihr Vater. Aber ja, mit vielen, vielen Leuten da.
Ja, stimmt.
Und jetzt hat er hier Anyone But You gemacht, eine Shakespearean Rom-Com. Es ist Much Ado About Nothing, aber halt die moderne Version davon. Für die Leute, die dieses Stück von ihm nicht kennen, es geht darum, dass ein Brautpaar, Braut und Bräutigam wollen zwei Freunde von ihnen verkuppeln und die hassen sich eigentlich gegenseitig und das ist die Comedy dahinter. Zwei Leute, die sich hassen, zum Lieben zu bringen. Und hier haben wir einfach eine moderne Version mit Sydney Sweeney nochmal und Glenn Powell, Alexandra Shipp, Michelle Hurd, Brian Brown, Darren Barnett und viele, viele, viele mehr in den beiden Hauptrollen, Glenn Powell, Sydney Sweeney. Ich wollte mir diesen Film primär wegen Glenn Powell anschauen, weil ich ein ziemlich großer Fan von seinem Charisma bin. Wie gesagt, ich kannte Sydney Sweeney bisher nicht. Glenn Powell kannte ich vor allem aus dem Richard Linklater-Film von vor knapp 10 Jahren, Everybody Wants Some, wo er mir da sehr herausgestochen ist mit einfach seinem komödiantischen Timing und mit seinem Charisma und was er halt hier auch vor allem zeigt. Und was er anscheinend auch bestätigen wird von den Sachen, die ich gehört habe, in The Hitman, noch ein Linklater-Film, der irgendwann dieses Jahr vielleicht rauskommt oder nächstes Jahr, je nachdem, wie die Distribution ist. Aber primär deswegen wollte ich mir diesen Film anschauen. Mir war nicht bewusst, dass es Much Ado About Nothing ist, aber ja, merkt man ziemlich schnell, weil auch die Leute einfach so benannt sind. Und zwar haben wir Ben und Bay, Benedict und Beatrice, das sind die zwei Charaktere, die verkuppelt werden sollen. Und hier, anstatt dass sie irgendwie sich dort einfach nicht leiden, ich weiß nicht, wie es im normalen Stück ist, aber hier lernen sie sich kennen, klicken sofort, haben Hookup und dann natürlich kommen irgendwelche blöden Missverständnisse, wo sie dann sich auf einmal hassen. Und dann ein dummer Zufall, wo die beste Freundin von Glenn Powell und die Schwester von Sydney Sweeney sich verlieben und dann heiraten und dann sind sie halt auf deren Hochzeit in Australien, werden dort eingeladen. Okay. Und dann kommt der Plot, sie zu verkuppeln, kommt davon, dass sie halt nicht wollen, dass die Hochzeit ruiniert wird, weil die Leute sich gerade so hassen, dass das halt einfach nur von allem anderen ablenkt und sie gerade so den ganzen Vibe zerstören. Also come on, let's get them together so they stop hating each other. Und hier auch. Also ja, es ist basierend auf Shakespeare, es ist aber trotzdem noch eine sehr formulaic Rom-Com. Also die Dynamik, die wir zwischen den beiden so, ja, hier Enemies to Lovers oder hier weniger Enemies, sondern halt einfach nur Haters to Lovers. Die Dynamik kennen wir sehr. Mhm. Was halt so eine, einfach die Weise von, was sich liebt, das neckt sich ist und es wird hier sehr aufgespielt. Und ich muss tatsächlich sagen, der Film ist genauso formulaic, der macht nichts Neues, der versucht nichts Neues, ist einfach eine Feel-Good-Rom-Com, aber der hat mich öfter zum Lachen gebracht. Also ein paar komödiantische Szenen, die haben bei mir überraschenderweise gehittet, also wirklich, wo ich dann wirklich laut aufgelacht habe, was ich nicht erwartet habe. Überhaupt okay. Nicht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist wieder so, es ist ähnlich wie jetzt der davor. Es sind alles starke, irgendwie, also für die Rollen, die geschrieben wurden, starke Performances. Alle sind ein bisschen lustig, alle sind ein bisschen charismatisch. Vor allem das Leading Pair, die haben eine gute Chemie und für mich halt auch vor allem Glenn Powell. Habe ich bisher immer Colin gesagt und ne Glenn Powell. Keine Ahnung, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Okay. Anyway, ihn mag ich sehr. Ich finde, er ist ein sehr, sehr guter komödiantischer Schauspieler. Die Dynamik zwischen den beiden funktioniert sehr gut und es sind zwei super heiße Leute, die sich dann ineinander verlieben. Und dann ist es auch ein sehr sexy Film. Er spielt in Australien am Strand, wo dann auch alle so gefühlt die ganze Zeit halbnackt rumlaufen. Der Film weiß, was er ist. Er weiß, auf was er abzielt. Und für den größten Teil macht er das ziemlich, ziemlich okay. Er hat mich gut einige Male zum Lachen gebracht. Und it's nice. Ich wollte ihn tatsächlich schon seit längerem anschauen. Also der ist jetzt schon seit einem Monat draußen, wenn nicht sogar länger. Seit mehr als einem Monat draußen. Aber ich dachte, das wäre einfach eine falsche Info auf der IMDb-Seite, weil ich ihn nirgendwo gesehen habe in München und weil einfach kein englischsprachiges Kino das Ding gezeigt hat. Aber tatsächlich, der wurde einfach nicht gezeigt, weil anderes Zeug wichtiger war. Und deswegen wurde er nicht gezeigt. Und die deutsche Synchro würde ich mir bestimmt nicht anschauen. Deswegen habe ich ihn halt erst so spät finden können. Spaß gemacht, wieder so eine Rom-Com. Ich glaube, der wird viel mehr Spaß machen, wenn man ihn mit Leuten anschaut. Ich glaube, da hatte ich eine gute Zeit, eine bessere Zeit damit gehabt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, dafür, dass es nicht mein Genre ist, hatte ich eine okay Zeit damit. Kann ich auch semi-warm weiterempfehlen, wenn er dann irgendwann auf Streaming rauskommt. Alles klar. Und damit werden wir an den Papa weitergeben. Der hat uns nämlich einen kleinen Bericht aus der Berlinale geschickt. Von vielleicht ein paar prätentiösen Filmen.
Bericht aus Berlin.
Bericht aus Berlin von Johannes Schmidt. Geben wir weiter.
Hallöchen, Hallöchen. Hier ist der Joe mit einem kleinen Gruß von der Berlinale 2024. Ich nehme das gerade auf am 20. Februar, also Dienstag, Tag, was haben wir inzwischen? 6 der Berlinale. Also so ziemlich genau am Mittelpunkt. Nur als Kontext, weil ich jetzt ja, also noch Filme sehen werde, die dann nicht in dieser, also whatever, nächstes Mal erzähle ich dann von der zweiten Hälfte. Ja, ich hoffe, man hört mir meine Heiserkeit und leichte Erkältung nicht zu sehr an, aber ja, typisch für ein Festival, hat es mich natürlich instant erwischt. Ich hoffe, Luke und Ted, ich weiß nicht, wann die das reinschneiden, keine Ahnung, haben schon irgendwas erzählt oder er werden noch irgendwas erzählen über die Filme, die sie gesehen haben. Ich dachte, ich gebe euch also einen kurzen Überblick über, was ich gesehen habe, weil mein Ziel war ja bei dieser Berlinale nicht nur so zum klassischen Networken, Party machen und so ein Scheiß hinzugehen, sondern tatsächlich auch mal mehr Filme zu gucken, als ich das bisher auf Festivals sonst immer getan habe. Und bisher läuft das ja gut. Also ich habe so, wie viel habe ich jetzt gesehen? 1, 2, 3, 4, 5, ja, so 7 Filme bisher aus dem Programm gesehen. Davon ist einer aber ein Lubitsch-Film von 1929, wo sie eine neue Restaurierung hier vorgestellt haben. Den will ich jetzt mal ausklammern. Also 6 der Filme aus dem offiziellen Programm, nicht alle nur aus dem Wettbewerb, aber größtenteils. Und wollte mal kurz ein paar der Highlights erzählen, damit ihr die vielleicht schon mal auf dem Schirm habt, wenn die denn dann in ein paar Monaten ziemlich sicher auch hier ins Kino kommen werden. Angefangen hat das Ganze mit A Different Man von Aaron Schimberg. Das ist der neue A24-Release mit Sebastian Stan und Renate Reinzwe und Adam Pearson in den drei Hauptrollen und handelt von einem Schauspieler mit einem entstellten Gesicht, der sich einem radikalen medizinischen Prozess unterzieht, der quasi sein deformiertes Gesicht in das von Sebastian Stan werden lässt und beschließt, sein Leben komplett neu zu starten, nur dann feststellt, dass seine Nachbarin, mit der er sich in seiner ursprünglichen Form sehr angefreundet hatte, gespielt von Renate Reinzwe, ein Theaterstück geschrieben hat über ihn oder über deren Beziehung, und da will er eigentlich die Hauptrolle spielen, aber dann kommt ein anderer Typ, der droht, alles wegzunehmen, was er haben hätte können, hätte sie und nicht dem Ganzen unterzogen und so weiter. Es ist super lustig. Ich habe sehr viel gelacht. Der Humor ist unglaublich schwarz, sehr unangenehm teilweise. Ein fantastischer, unangenehmer, witziger erster Film bei dieser Berlinale. Also den würde ich gerade für das geneigte Genrepublikum, das wäre auch so ein Kandidat für ein Fantasy-Filmfest oder sowas, ehrlich gesagt, aber weiß nicht, ob der da dann, ja, keine Ahnung. Aber der würde sich auf dem Fantasy-Filmfest auch definitiv anbieten. Also A Different Man sollte man auf der Liste haben. Der nächste Film, den ich spotlighten wollen würde, ist La Cocina von Alonso Ruiz Palacios mit Raúl Briones, Rooney Mara, Ana Diaz und vielen mehr. Handelt oder spielt in New York in der Küche eines Restaurants und handelt von den ganzen unterschiedlichen Leuten, deren Beziehungen und Beziehungsdynamiken, die wie in einem Pressure Cooker alle die Beziehungsgeflechte innerhalb dieser Küche zum Explodieren bringen, drohen. Sagen wir es mal so, weil es gibt keine so ganz klassischen Protagonisten, sondern springt sehr viel hin und her zwischen den unterschiedlichen Charakteren, aber alle arbeiten in dieser Küche. Ganz viele illegale Einwanderer, also was halt undokumentierte Einwanderer, was zu einem Problem werden wird. Und der war fantastisch, der hat richtig viel Spaß gemacht. Ist in seinen ganzen vielen unterschiedlichen Geschichten, die natürlich alle miteinander zu tun haben, einfach extrem gut darin, eine Spannungsschraube und dieses Pressure-Cooker-Gefühl einfach Stück für Stück immer weiter anzuziehen, bis das gar nicht anders kann, als es sich in eine Explosion zu entladen am Ende. Fantastische Schauspieler, sehr, sehr, sehr gut konstruiert. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Der ist auch, finde ich, Awards-Contender, kann man natürlich so früh noch überhaupt nicht vorhersagen, ob der nächstes Jahr irgendwie relevant dafür sein wird, aber sollte man auf dem Schirm haben. So, dann habe ich es geschafft, einen der anderen heißesten Titel des Festivals bisher zu sehen. Love Lies Bleeding von Rose Glass mit Kristen Stewart, Katie O'Brien, Ed Harris, Dave Franco, Jenna Malone und vielen mehr. Und der ist definitiv zu Recht. Also der, glaube, der hatte in Sundance oder so seine Premiere vor kurzem und wurde da sehr gefeiert und hatte demnach auch hier, ja, hatte ich es dann noch geschafft, mitten in der Nacht so ein letztes Ticket für eine Vorstellung zu schnappen. Und das hat sich richtig gelohnt. Es handelt von der Managerin eines Fitnessstudios, gespielt von Kristen Stewart, die sich in eine Sportlerin verliebt, die in diesem, Affäre mit der, also ja, genau, schon verliebt, aber halt eine Beziehung mit einer Sportlerin, Bodybuilderin anfängt, die dort anfängt zu trainieren und quasi auf ein Bodybuilding-Competition hintrainiert. Und die beiden werden dann reingezogen in einen Strudel an Kriminalität durch Familienverwicklungen, die Kristen Stewart hat in die kriminelle Unterwelt der Stadt, in der sie sich befinden. Und der ist auch wieder ein, auch wieder Genre-esque, auch was auf dem Fantasy Filmfest gut aufgehoben wäre, aber auch, glaube ich, definitiv davor, glaube ich, rauskommen wird, ziemlich sicher. Blutig, kompromisslos, witzig, steamy, also der hat alles, was man sich von so einem Film wünschen würde. Fantastische Hauptdarstellerin. Ja, der war eine Party. So, das waren so die drei Highlights bisher und dann habe ich noch gesehen, zwei, die ich auch noch kurz erwähnen würde. Another End, das ist ein neuer Science-Fiction-Film von Piero Messina. Interessant deswegen, weil Gael García Bernal mitspielt und Renata Renzel wieder, die mit zwei Filmen hier auf der Berlinale ist. Und der spielt in einer nahen Zukunft, Sci-Fi-Zukunft, wo es eine Technologie gibt, wo man, nachdem eine Person verstorben ist, deren Bewusstsein, Erinnerungen und so weiter in einen freiwilligen Host integrieren kann, um nochmal letzte Tage mit dieser Person zu verbringen. Die schaut dann anders aus, aber verhält sich genau wie diese verstorbene Person. Und den fand ich ganz, ganz nett. Mehr dazu wahrscheinlich, wenn er rauskommt, aber das ist jetzt nicht eins meiner Highlights. Und dann ganz frisch habe ich gerade gesehen den neuen Film von Veronika Franz und Severin Fiala, die österreichischen Genre-Stars, die vor einigen Jahren The Lodge gemacht hatten oder Goodnight Mommy. Der neue heißt Das Teufels Bad, The Devil's Bath, spielt im 18. Jahrhundert in Österreich in einem Kaff, im winzigen Kaff, handelt von einer Frau, die verheiratet wird oder heiratet am Anfang des Films und dann in ihrer neuen Situation immer mehr über zwei Stunden in die tiefste Depression verfällt und das wird immer schlimmer und drastischer und wird nicht hübsch enden. Ich meine, die beiden sind eh dafür, ne, also dafür bekannt, dass sie keine besonders angenehmen Filme machen und der hier war einfach eine zwei Stunden Misery-Attacke. Beginnt mit einem Babymord, also weiß man genau, auf was man sich einlässt von vornherein und der ist echt einfach erbarmungslos in seiner furchtbaren, furchtbaren Bleakness. Dementsprechend, ich fand ihn ganz gut. Jetzt auch nicht eins meiner Highlights bisher, aber der wird auch interessant. Auch wieder so ein Fantasy-Film. Ey, sehr genreig, die Berlinale bisher, muss ich sagen. Ja, also das sind so die Filme, die ich bis hierher erwähnen wollen würde. Ich hatte noch eine Doku gesehen, Republic, die fand ich jetzt nicht so gut. Die würde ich jetzt auch mal ausklammern. Und wie gesagt, The Love Parade von Lubitsch. Und mehr gibt's dann mit den nächsten Reviews, nehme ich mal an, wenn ich dann auch wieder zurück bin. Da werde ich auf jeden Fall noch andere gesehen haben, zum Beispiel Spaceman, den neuen Film mit Adam Sandler von Johan Renck, der damals die Chernobyl-Serie gemacht hat, auf den ich sehr gespannt bin, den schaue ich mir morgen an. Und ja, mehr weiß ich noch nicht. Es gibt einige, die ich gerne sehen würde, aber es ist immer so ein bisschen eine Lotterie, ob man tatsächlich auch an ein Ticket kommt. So, so viel mein Update von der Berlinale 2024. Es ist jede Menge Spaß, wenig Schlaf, aber dafür ist man ja auch da. So, Grüße aus Berlin nach München und Stuttgart an Ted und Luke und wir hören uns dann wieder zur nächsten Review-Episode. Hoffentlich weniger heiser und erkältet. Bis dahin, macht's gut!
Son los indios. Voy a tener que limpiar esta isla.
I know others like him. Half Indian, half white. You never know who they're gonna shoot.
So, und jetzt sind wir zurück im Studio und ich gebe wieder an meinen Kollegen Ted.
Vielen, vielen Dank. Weil ich jetzt auch tatsächlich auch an zwei prätentiöseren Filmen, über die ich jetzt hier endlich reden kann, nach den ganzen Crowdpleasern, über die ich
die ganzen Crowdpleaser.
Crowdpleaser, die Romcoms und Niche Japanese Fan-Movies fast schon.
Ja.
Richtige Crowdpleaser. Nee. Aber nee, jetzt, ich habe mir meine Lieblings-zwei Filme für die letzten zwei Spots aufgehoben und der erste davon heißt Die Siedler, The Settlers oder Los Colonos von Felipe Galvez. Spiel mit Mark Stanley, Camilo Arancibia, Benjamin Westphal, Alfredo Castro, Michel Guagna, Agustin Ritano und viele, viele, viele mehr. Und hier haben wir einen chilenischen Western.
Oh.
Der unglaublich gut ist. Also das ist von dem Fiction-Film, die ich geredet habe. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass Four Daughters wird als Film generell für mich sehr weit auf meiner Liste bleiben, was die Filme dieses Jahr angeht. Und es ist jetzt mein Lieblingsfilm, was jetzt keine Doku ist, dieses Jahres bisher. Es ist ein Western, der den inhärenten Kolonialismus und die inhärente White Supremacy aus dem Western-Genre quasi bloßstellt. Es ist ein Perspektivenshift, der hier gemacht wird von einem Filmemacher, der schon in QAs gesagt hat, dass er das allgemeine Western-Genre als genozidiale Propaganda ansieht, die man sehr gut so sehen kann. Es ist sehr interessant, über diesen Film nachzudenken und ihn zu vergleichen mit einem Genre, das halt vor 60 Jahren stark war, der jetzt hier gerade eine Geschichte erzählt, die vor 100 Jahren stattgefunden hat. Und zwar, worum es hier geht, haben wir einen Protagonisten namens Segundo, der ein Mixed-Race-Kind ist von einem indigenen Stamm und einem tatsächlich, man geht gar nicht so auf seine Vergangenheit ein, aber es wird etabliert, dass er Mixed-Race ist, das heißt, dass er halb weiß ist und halb indigen. Und dass er da halt irgendwie ein Landarbeiter ist für jemanden, der halt ein Haufen Land in Chile und Argentina aufgekauft hat. Und dessen Arbeit es gerade ist, quasi alles zu umzäunen mit so einigen anderen Leuten, mit einigen anderen Arbeitern. Und das wird halt angeführt von einem englischen Offizier, der halt auch angeheuert wurde von diesem reichen Landowner, der halt hier alles überwacht haben will. Und die Aufgabe, die sie bekommen, wo dann noch ein amerikanischer Südstaatler, einer aus Texas noch dazukommt, der halt auch nochmal da mitmachen soll. Das heißt, dieses Trio bekommt die Aufgabe, es soll mit den indigenen Gruppen, die auf dem Land dieses Herren leben, mit denen sollen sie reden und es ist der Code für, die sollen sie alle umbringen. Und Segundo ist der Mann, der halt sich mit der Landschaft auskennt und quasi als Guide gezwungen ist, da mitzumachen, weil er im Prinzip eigentlich selber umgebracht wird, wenn er da nicht mitzieht, mit am Stand zieht und quasi gezwungen ist, an schwersten kolonialen Verbrechen teilzunehmen, die hier von Stadt gezwungen werden. Ja, das ist das Setting dieses Filmes.
Okay.
Das heißt, krass, das ist die Thematik dieses Filmes, was halt ein heftiger Kontrast ist von so die Western oder das Bild von den Western, das man kennt von, keine Ahnung, so der John Wayne Era, wo einfach indigene Völker einfach niedergeschossen werden und es einfach Spektakel ist. Und das war so vor 60 Jahren der Fall. Was wieder interessant ist, weil zu der Zeit war es erst so 50, 60 Jahre her, als das auch wirklich stattgefunden hat. Also Ende des 19. Jahrhunderts, noch hier Anfang des 20. Jahrhunderts in Südamerika, wo halt indigene Völker einfach hingerichtet wurden von den kapitalistischen Mächten, die halt da in den Ländern Land aufgekauft haben und Profit machen wollten. Und das ist ein Film, der das halt direkt anspricht und auch sehr direkt und sehr prägnant macht. Das heißt, er ist sehr blutig, er schreckt nicht vor harter Gewalt zurück, aber halt auch nur im Service von zu unterstreichen von der Thematik dieses Filmes. Er macht interessante Sprünge zur Mitte und zum Ende des Filmes, die ich jetzt nicht spoilern will, weil ich die auch sehr, sehr gelungen finde und sehr, ja, die ich einfach jetzt auch nicht spoilern will. Aber er macht da sehr interessante Sprünge und ich finde, einfach von der Thematik her ist er erstmal auf einem starken Level. Die Performances von den drei von dem Trio mit dem Hauptcharakter gespielt von Camilo Aranciaba, aber auch Mark Stanley und Benjamin Westphal, die halt jeweils einen quasi betrunkenen englischen Offizier spielen und einen super racist Texaner, wo man halt einfach die Dynamik, die sich zwischen diesen dreien aufbaut, wo du eine konstante Anspannung hast, die halt auf harten Rassismus und harten irgendwie so kolonialen Denken basiert, ist teilweise sehr schwer zuzuschauen. Ich finde ihn gerade deswegen sehr mächtig und sehr wichtig und sehr, sehr, sehr stark. Das ist so einer von diesen Filmen, wo ich hätte ihn gerne noch länger gehabt, weil der Film ist überraschenderweise dafür, dass er diese Thematik angeht und ein Western ist, also zumindest zum Teil im Stil eines Western ist er nur 100 Minuten lang. Also ist eine sehr knackige Länge für den Stil und die Thematik, die hier gemacht werden. Ich hätte ihn auch gern 140 Minuten lang gehabt. Er ist sehr eindrucksvoll und auch sehr visuell sehr, sehr schön und sehr eindrucksvoll. Er hat ein paar Sequenzen, die sehr sehr mächtig, sehr, sehr, sehr prächtig und mächtig sind. Aber ja, allzu viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Für mich ist es eine sehr, sehr, sehr starke Empfehlung, den noch im Kino irgendwo zu finden. Ich glaube, das ist halt eher so ein kleinerer Release. Das heißt, den wird man vielleicht suchen und finden müssen. Den habe ich auch nur in einem Kino gerade gesehen, hier in München, im Arena, dass er dort gezeigt wird. Und ich kann euch allen nur wärmstens empfehlen, den anzuschauen. Er lohnt sich wirklich. Er ist sehr gut. Bitte, bitte schaut euch den an. Also einfach Hammer.
Hallo.
Hi.
Du hast mich von unten beobachtet. Ich nehme an, du bist in keiner Beziehung. Ich sehe dich immer nur allein. Sind das deine Eltern?
Ja. Sie sind gestorben. Da war ich noch nicht mal 12. Ich versuche gerade, über sie zu schreiben.
Und wie ist das so?
Strange. Hallo.
Hi.
Damit kommen wir zum letzten Film dieser Aufnahme. Die Aufnahme ist doch um einiges länger geworden, als ich erwartet hatte. Aber was soll man machen? Ich rede immer mehr, als ich eigentlich reden will. Jetzt rede ich noch über den vergleichsweise größten Release, den Leute eventuell schon gehört haben, und zwar All of Us Strangers von Andrew Hay. Ah. Die neue Romanze mit Leading Pair Andrew Scott und Paul Mescal, die zwei sehr einsame Personen spielen, die in einem Apartmentkomplex wohnen, das gerade erst frisch gebaut ist. Deswegen sind es so die einzigen beiden, die gerade in diesem Gebäude leben. Und die sind halt beide leben eine sehr einsame Existenz. Vor allem unser Protagonist, gespielt von Andrew Scott, der arbeitstechnisch nicht wirklich weiterkommt, sozial ein bisschen so ausgegrenzt allein ist und aber auch als Waisenkind, also ab 12 ein Waisenkind war, weil seine Eltern verstorben waren. Das Konzit von diesem Film ist, dass er gerade einen Film schreiben will, also ein Drehbuch über sich, über seine Eltern schreiben will. Und quasi da deswegen Recherche macht und in dieser Recherche sein Kindheitshaus nochmal besuchen will. Und in diesem Kindheitshaus, als er klingelt, quasi seine Eltern da drin sind und auf ihn warten. In dem Alter, in dem sie verstorben sind. Also wie sie vor 20, 25, 30 Jahren, so alt wie sie da waren. Und da quasi findet er sie wieder und kann mit ihnen wieder interagieren, nachdem er sie als 12-Jähriger verloren hat. Die Eltern, gespielt von Jamie Bell und Claire Foy, sind halt quasi Menschen, die in den 80ern verblieben sind und jetzt wieder existieren für ihn. Und er so die Möglichkeit hat, so wieder Verbindung zu denen zu finden. Und ja, es ist ein Film, der hat mich mehr oder weniger konstant am Heulen gehalten. Es ist so ein fucking emotionaler und trauriger Film. Er ist sehr schön. Er ist sehr, sehr, sehr schön in seiner Herangehensweise, wie er die Szenen angeht zwischen Andrew Scott und Paul Mescal, weil die Romanze, die sich dort herauskristallisiert zwischen diesen beiden Männern, ist sehr herzlich und sehr, sehr niedlich und sehr irgendwie direkt und wie soll ich sagen, mir kommt gerade das richtige Wort nicht. Sehr passend einfach. Das sind, also in dem Sinne von, das sind einfach zwei Seelen, die so direkt zueinander finden und die halt, die durch gemeinsame und ähnliche Trauer und Traumata so schnell ihr Herz füreinander öffnen. Und es ist halt dem zuzuschauen, während man quasi Andrew Scotts Charakter noch dabei zuschaut, wie er quasi so die alten Wunden so halb öffnet und halb verarbeitet, während er wieder mit seinen verstorbenen Eltern spricht und da halt einfach mal verarbeiten muss quasi, dass er sie so jung verloren hat und dass sie auch nie wussten, dass er schwul war und dass sie halt auch aus einer ganz anderen Zeit sind und quasi die Kombination von neuer Liebe und verlorenen Eltern, die halt aber auch irgendwie wiederentdeckt werden in diesem Film, in diesem so ein bisschen halt magischen Film, ist einfach reif für Emotionalität. Und für mich hat ich habe einfach konstant geheult. Ich habe einfach die Tränen sind gekullert die ganze Zeit. Mhm. Und der Film hat mich wirklich, wirklich hart erwischt. Ich finde ihn ästhetisch sehr schön. Er hat so ein paar Kennenlern- und Tanzsequenzen oder Sequenzenmontagen, die er visuell auf eine sehr schöne Weise macht. Die Performances finde ich alle sehr stark. Ich bin sehr überrascht, dass Andrew Scott für nichts nominiert war. Also, dass er nicht nominiert war für einen Oscar für Best Actor, weil er wirklich sehr, sehr stark ist in diesem Film. Aber halt auch alle, der ganze restliche Cast hier auch super, super stark sind. Vor allem auch Paul Mescal und Jamie Bell ist für mich herausgestochen als die von ihm erinnerte Vaterfigur von 30 Jahren. Also einfach extrem herzlich. Und der Film arbeitet halt darauf hin, dass der Charakter von jetzt will ich mal den Namen nachschauen, Adam heißt er in dem Film, dass Adam einfach so das Leid in seinem Leben so ein bisschen schafft zu verarbeiten und damit klarzukommen. Und man gemerkt hat, also dass er erstmal der große Grund, wieso er eine einsame Person ist, ist einfach, dass er einfach diese ganzen Leiden, die er als Kind so mit sich getragen hat, nie wirklich losgeworden ist, bis tief in sein Erwachsenenalter rein. Und dass er alles mit sich mitträgt. Und hier die Möglichkeit quasi zu haben, das wieder aufzuarbeiten, es ist nicht nur, dass es von vornherein eine magische Situation ist, aber es fühlt sich sehr magisch für mich an, einfach nur so eine Möglichkeit zu haben. Und alles, was mit Familie zu tun hat, hittet mich nochmal ein bisschen mehr, was einfach so Trauer und Weinen und Emotionen bei mir angeht. Es ist viel weniger, wenn es Romanzen sind und viel mehr, wenn es fucking Eltern, Geschwister oder sonst was. Also das ist einfach so eine Thematik, die so wirklich auf mich zugeschnitten ist. Der Film trifft dann eine ziemlich starke Entscheidung zum Ende, die ich jetzt natürlich nicht spoilern will, wo ich aber sagen muss, dass ich da nicht ganz mitgegangen bin. Und wenn die nicht gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich mein Lieblingsfilm des Jahres gewesen bisher, aber da hat er mich einfach ein bisschen verloren zum Schluss.
Okay.
Da trifft er eine Entscheidung, wo ich dann nicht wirklich mitgegangen bin. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich eine wärmste Empfehlung. Ich fand diesen Film wirklich sehr, sehr gut. Die Performance ist die Klasse. Nimmt Taschentücher mit und bereitet euch auf ein Heulfest vor und sagt Bescheid, was ihr dachtet. Habt ihr auch so viel geweint wie ich? Aber ja.
ich bin, ja, also ich werde mir auf jeden Fall angucken, nach dem allem, was ich schon davon gehört habe und auch Joes Rating, das ich schon lange irgendwie.
Oh ja, das hatte ich auch gesehen. Ich so, oh Gott, auf den freue ich mich. Bei mir ich glaube, das Rating, was bei uns sich unterscheidet, ist so zum größten Teil das Ende. Ich glaube, das hat ihm sehr gefallen, wahrscheinlich. Und da konnte
ich für mich gespannt.
War das einfach eine Entscheidung, die ich nicht so gemacht habe. Aber ja. Ist ein Hammerfilm, ist ein super Film.
Cool.
Schaut euch den an. Wärmste, wärmste Empfehlung. Und ja, jetzt haben wir es doch ein bisschen, ist diese Episode nicht mehr so knackig geworden.
Ja.
Hut ab. Jetzt eine gute Stunde habt ihr mir zuhören dürfen.
für die Rede.
Ich bin froh, wenn der Joe wieder da ist, da kann er wieder die meiste Arbeit machen. Ich weiß gar nicht, wie ich in dieses Leben reingerutscht bin, dass ich 6 Filme für Views zu besprechen habe. 2023 war es ungefähr so ein Film alle 4 Wochen im Durchschnitt.
Ja, das ist gerade so mein Leben. Aber ja, ich meine.
Phasen. Ist halt ein Auf und
Ab. Ja, Phasen halt. Ja, voll. Wie man es halt irgendwie kann. Aber hey, voll cool, dass du so viel geguckt hast und super cool, dass du das alles besprochen hast. Mhm. Ich bin sehr dankbar. Ich werde das morgen schneiden. Ich trage auch meinen Teil bei. Ich sitze nicht einfach nur hier und quatsch über Reality-TV.
Was ja auch nicht schlimm wäre. Wäre ja auch genug, wenn der Joe hier wäre.
Ja, das stimmt. Nee. Das ist schon okay, dass ich auch mal hier ein bisschen mehr für Schnitt und so mache.
Alles klar. Ja. Dann haben wir es geschafft.
Dann haben wir es geschafft. Wir hören uns demnächst wieder in 2 Wochen mit den Reviews erneut. Jeden zweiten Sonntag hier. Selbe Stelle, selbe Welle.
Genau. Und zwischendurch,
und
was auch immer rauskommen wird, wird rauskommen.
Top 250, directed by ihr, oder The Challenge,
oder
je nachdem.
Challenge, ja, da sind wir auch wieder mit dabei, mit den Challenges.
Ja. Hört rein, folgt uns auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und falls ihr eine Challenge für uns habt, ne, schickt sie uns auf planetfilmgeek@gmail.com. Und bis dahin. Macht es gut und einen guten Start in die Woche.
Jo, ciao, ciao.